Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Radio DRS 2, Sie hören Kontext mit Sabine Bitte. Italien ist seit Jahrhunderten ein Anziehungspunkt für Roma aus Osteuropa. Die Sprache ist ähnlich und die Kontrolle durch den Staat spärlich. Seit kurzem aber sehen sich die Roma in Italien mit blankem Hass konfrontiert. Ihre Lager sind von Brandstiftern bedroht. Wir fragen, warum Italien gerade jetzt ein Roma-Problem hat. Hören Sie dazu das Gespräch mit unserem Italien-Korrespondenten Rolf Pellegrini. Herr Pellegrini, die italienische Caritas geht von rund 150.000 Roma aus in Italien. Die Hälfte davon soll einen italienischen Pass haben und lebt also schon lange in Italien. Ein Viertel dieser 150.000 Roma sei in den 1990er Jahren aus dem ehemaligen Jugoslawien gekommen und ein weiteres Viertel stamme neuerdings aus Rumänien. Es sind also verschiedene Gruppen von Roma in Italien. Woraus besteht nun das in Italien beklagte Roma-Problem?
Italien hat ein Ausländerproblem insgesamt, nicht nur eines mit den Roma. Italien ist in den letzten 30 Jahren von einem Emigranten zu einem Immigrantenland geworden. Es hat nach neuesten Schätzungen jetzt einen Ausländeranteil von gegen 6%. Das ist mehr als doppelt so viel wie vor 10 Jahren. Und im reichen Norditalien kommen wir in einigen Städten auf 10, 15, vielleicht 20%. Es gibt viele Zahlen, aber wenig verlässliche Zahlen. Das ist ein Problem, das wir in Italien haben. So wie es eine klar definierte Ausländerpolitik mit Quotensystem nur auf dem Papier gibt. 130 bis 160.000 dürfen pro Jahr neu nach Italien kommen. Aber daneben gibt es eine 3-, 4-, 5-, 6-mal höhere Zahl von Leuten, die sich illegal in Italien aufhalten. 500.000 bis 1 Million. Davon arbeitet natürlich die Mehrheit schwarz, aber darunter hat es auch Gruppen, Minderheiten natürlich, die sich durch eine hohe Deliktquote auszeichnen. In den italienischen Gefängnissen sind über die Hälfte der Häftlinge Ausländer. Und vor 10 Jahren waren es vorwiegend Marokkaner und Nigerianer, die einen schlechten Ruf hatten als Drogenhändler und Zuhälter, wobei der Ruf eindeutig von den Massenmedien mit beeinflusst wird. Und die wieder repetieren, was ihnen die Polizei oder die Staatsanwaltschaft sagt. Für den schlechten Ruf hat es also schon einen Grund. Er ist nicht aus dem Nichts erfunden. Aber er ist natürlich immer etwas pauschalierend. Und vielleicht müsste man auch erwähnen, dass in vielen Orten ausländische Delinquenten Hand in Hand mit der organisierten italienischen Kriminalität zusammenarbeiten. Nach den Maghrebinern und Nigerianern waren es dann die Albaner und Kosovo-Albaner, die die Rolle der Bösen übernahmen im öffentlichen Bewusstsein. Sie zeichnen sich durch unglaublich blutrünstige Verbrechen aus, vor allem auch im Frauenhandel, durch brutalste Überfälle auf Bewohner von Einzelvillen und so weiter. Und jetzt eben sind es die Rumänen und unter ihnen vorwiegend die Roma, die einen schlechten Ruf haben.
Ziehen die Roma aus Osteuropa und Südosteuropa vorzugsweise nach Italien oder gleichermaßen auch in andere westeuropäische Länder?
Auch in andere westeuropäische Länder, aber mehr nach Italien, denn Italien hat offenere Grenzen und man kann in Italien leichter untertauchen, weil das Territorium nicht kontrolliert wird.
Italien scheint für rumänische Roma eine bevorzugte Destination zu sein. Warum eigentlich?
Weil es in Italien eben viel leichter ist, unterzutauchen. Man überschreitet die Grenze und wird häufig nirgendwo kontrolliert. Und dann lassen sich die neu zugezogenen Roma irgendwo in der Landschaft nieder. An einem Bach, unter einer Brücke, in einem verlassenen Industriegelände, wo sich gerade die Möglichkeit bietet. Und sie werden auch da wieder nicht kontrolliert. Generell haben alle den Eindruck, oder sie hatten ihn wenigstens bis jetzt, sich in Italien irgendwie durchschlagen zu können. Und dies sei wesentlich leichter als anderswo.
Herr Pellegrini, Sie sagen, viele rumänische Roma wollen nach Italien. Italien kontrolliert die Einwanderung nicht sehr stark. Italien sucht auch billige Arbeitskräfte, zum Beispiel auf dem Bau. Viele Rumänen kommen nach Italien, um hier zu arbeiten. Tausende von diesen rumänischen Roma aber stranden dann in Mailand, Rom oder Neapel unter irgendwelchen Autobahnbrücken. Haben Sie die Hoffnung auf Arbeit gar nicht oder werden Sie dann überrascht, dass Sie sich hier nicht in diesem Arbeitsmarkt integrieren können?
Man muss schon unterscheiden. Die Rumänen, die kommen zumeist nach Italien, um zu arbeiten, vorwiegend auf dem Bau. Die Romas kommen nach Italien, um irgendwelche Gelegenheitsjobs zu finden, in den traditionellen Jobs, die sie ausübten, zum Beispiel im Sammeln von Blechartikeln und so weiter, da gibt es nicht genug Arbeit. So bleibt ein großer Teil da ohne Arbeit, allenfalls mit Gelegenheitsarbeit, sucht sich eine Unterkunft und ein großer Teil von ihnen wird kriminell oder sendet ihre Kinder aus, um Kleindiebstahl und Raub auszuüben. Aber es gibt einen großen Unterschied unter den Rumänen, auch jenen, die sehr schlecht bezahlt werden auf dem Bau. Da gibt es viele, die sich dann nachher integrieren können, leicht integrieren können. Sie gelten auch als sehr, sehr gute Arbeiter. Diesen Ruf haben die Roma-Rumänen nicht.
Ziehen die Roma innerhalb Italiens herum oder lassen sie sich an bestimmten Orten nieder?
Es gibt viel zu wenig genaue Angaben, wie und wo die Roma sich deplatzieren, an welche Orte sie gehen, was mit ihnen passiert. Es gibt keine soziologischen Untersuchungen, die das nachprüfen. Es gibt auch keine Reportagen von italienischen Journalisten, die dann nachher einen Roma von seiner Ankunft her bis zu seiner Ausreise wieder verfolgen. Man weiß also nicht, wohin sie verschwinden. Hin und wieder werden ja dann Lager aufgehoben unter dem Druck auch der lokalen Bevölkerung. Viele der Lagen, hunderte, sind illegale Lager, sind Bretterbuden, sind Slums. Wohin dann die Leute abtransportiert werden und ob sie von sich aus dann nachher wegziehen, in welche Länder, ob sie in andere Regionen ziehen, das weiß man alles nicht.
Einige Roma-Lager stehen unter städtischer Verwaltung, zum Beispiel in Rom. Die sind legalisiert worden. Was heißt das konkret?
Die registrierten Camps haben Duschen und Toiletten, zu wenige, aber immerhin, und sind einigermaßen ordentlich aufgereihte Baracken oder Container. Und sie haben dann Fahrparks, wohin und wieder neben den Wohnwagen auch sehr teure Autos auffallen. Viele ihrer Insassen arbeiten, wenigstens in Gelegenheitsjobs. Und von diesen Lagern gehen auch einige Kinder regelmäßig zur Schule. Allerdings bei weitem nicht alle. Und das ist eines der größten Probleme, das Bewusstsein bei allen zu stärken, dass die Kinder Rechte haben, ein Recht auf Schule und auf altersangepasste Erziehung. Und dass man sie nicht als Bettler oder Scheibenwischer oder für Diebstähle missbrauchen kann. Aber dazu, für dieses Bewusstsein, bräuchte es natürlich sehr viel mehr soziale Betreuung als das, was vom italienischen Staat angeboten wird. Soziale, erzieherische Betreuung ist Mangelware.
Diese Beschreibungen beziehen sich jetzt auf diese Roma-Lager, die unter städtischer Verwaltung sind. Dann gibt es ja aber auch sehr viele Camps, die nicht legal sind. Wie sieht es dort aus?
Nun, das sind Behelfsunterkünfte, sind Bidonvilles. Häufig regelrechte Slums, schmutzig, eine Siedlung neben der anderen, Großfamilie neben Großfamilie, Clan neben Clan. Manchmal hat man auch festgestellt, dass sich diese Ärmsten der Armen auf giftverseuchten alten Fabrikgeländen niederlassen, unter Brücken und so weiter. In Mailand bot das vor einigen Monaten Anlass zu einer Räumung durch die Polizei. Man hat auch lesen können, dass an einigen Orten die Roma irgendwelchen Erpressern Geld bezahlen mussten für ihre kläglichen Unterkünfte. Aber auch hier gilt wieder, es fehlt an genauer Feldforschung. Man müsste die Geschichten dieser Leute sammeln, um ein genaueres Bild zu bekommen, um das Zusammenleben in den Slums beschreiben zu können.
Das heißt aber, bis jetzt hat sich niemand für einen genaueren Blick interessiert.
Schon, aber die Arbeit wäre natürlich sehr, sehr schwierig und die Roma sind zum Teil mobil und weil es sehr viele illegalen Roma hat, mehr als illegale Sinti, und die wieder wegziehen, wäre es eine viel zu teure und zu große Aufgabe, auch für die Zeitung in diesem Problem eine ganz peinlich genaue Aufmerksamkeit zu schenken.
Herr Pellegrini, Sie haben angesprochen, dass ein Teil der Kinder dieser Roma Schulunterricht bekommt, aber längst nicht alle Kinder. Gibt es für die Roma andere Formen von sozialer Unterstützung, zum Beispiel im Gesundheitswesen?
Ja, es gibt ein Recht auf Gesundheitsversorgung. Dieses Recht haben in Italien alle, auch die Sans-Papiers, wenn sie sich an die Notfalldienste richten. Wobei sie natürlich Angst haben zum Teil, dass sie denunziert werden könnten, was freilich in der Regel nicht geschieht, soweit ich das übersehen kann. Sie haben auch ein Recht auf Schulung ihrer Kinder, auch das besteht in Italien. Und die legal niedergelassenen Roma haben die Möglichkeit, sich auf Listen für eine Sozialwohnung eintragen zu lassen. Wenn sie viele Kinder haben, was bei ihnen häufig der Fall ist, können sie dann auch oft in der kilometerlangen Warteliste Italiener überspringen. Und das wird sehr häufig von diesen wiederum mit großem Ärger registriert. Der italienische Sozialstaat ist eben sehr schmalbrüstig und darum gibt es Streit zwischen Armen und Armen. Die Lega organisierte dieser Tage Proteste in Venedig gegen eine geplante Siedlung für Roma oder beziehungsweise Sinti. Aber der Bürgermeister Cacciari ließ sich dadurch nicht beeindrucken. Das sind italienische Bürger, wie alle anderen, meinte er. Die Siedlung für die Sinti und die Roma, die zum Teil seit 40 Jahren in Italien weilten und die einen italienischen Pass haben, die italienisch mit dem Akzent des Veneto sprechen, die sei nach Rücksprache mit allen vom Gemeinderat definitiv beschlossen worden und auch von der Provinz und von der Region abgesegnet worden. Die Demonstranten hingegen sagten, da würde umgekehrt rassistisch eine nationale Minderheit bevorzugt und ihr auch eine Absonderung erlaubt. Und solche Streits natürlich bergen sehr viel sozialen Explosivstoff.
Das heißt, auch jene Roma, die eben den italienischen Pass haben, auch die müssen mit Konfrontation mit Rassismus rechnen.
Was man sagen kann, ist, dass es eine Hauptdiskriminierung gibt. Diese Hauptdiskriminierung ist jene einer pauschalen Verurteilung. Weil es einige, viel zu viele natürlich gibt, die Raub und Diebstahl begünstigen, wird vergessen, dass trotz alledem die Mehrheit brava gente sind, wie in allen Gemeinschaften. Immer mehr Italiener sind davon überzeugt, dass die Lebensform der Roma nicht akzeptabel seien, nicht vereinbar mit den angestammten, hypothetischen italienischen Lebensformen. Und dass diese Lebensformen zwingend die Roma zu Randexistenzen machen würden. Insofern gibt es immer weniger Anerkennung ihrer kulturellen und gesellschaftlichen Identität von Seiten der italienischen Gesellschaft. Und viele Roma sind auch direkt der Verachtung ausgesetzt. Sie werden als minderwertig angesehen. Das ist natürlich sehr gefährlich. Das geht so weit, dass jemand, der an Äußerlichkeiten als Roma erkennbar ist, keinen Arbeitsplatz findet, wobei es nicht leicht ist, in Italien einen Arbeitsplatz zu finden. Der Staat wiederum ist überall unter Druck, den Roma keine Wohnmöglichkeiten, Camps und so weiter zur Verfügung zu stellen. Ein Roma-Lager in der Nähe, das ist vielleicht ein weiterer Grund für die Feindseligkeit der Umgebung, führt dazu, dass der Wert der eigenen Wohnung, der eigenen Häuser sinkt. Die Präsenz der Roma wird von den Italienern, von den Leuten mit Verslammung der eigenen Wohngegend gleichgesetzt. Deshalb will sie niemand haben.
Mitte Mai wurden in Neapel zwei Lager von Roma in Brand gesteckt. Es hieß, ein Roma-Mädchen hätte einen Säugling stehlen wollen. Wie schätzen Sie diese Übergriffe ein?
Nun, das ist ein ganz trübes Kapitel, das trübste vielleicht. Die Proteste und Attacken auf Roma nehmen zu. Es gab welche auch in mehreren norditalienischen Städten, in Mailand und dann natürlich eben die Angriffe im Viertel Ponticelli in Neapel, von dem Sie gesprochen haben. Es war das Gerücht aufgekommen, eine junge Roma-Frau habe da ein Kleinkind zu entführen versucht. Sie hatte jedenfalls ein Kleinkind in ihren Armen. Und darauf gab es unverzüglich heftige Protestdemonstrationen von italienischen Anwohnern, viele Frauen unter ihnen, viele Mütter, die von den Behörden dann alle gemeinsam die Schließung des illegalen Lagers mit rund 1000 Roma forderten. Und plötzlich waren da auch junge Vermummte, die mit Schlagstöcken bewaffnet waren. Sie prügelten herum und sie zündeten mit Molotow-Cocktails Baracken an. Dann griff die Polizei ein, die Roma wurden wegtransportiert und Leute, mit denen ich gesprochen habe, die die Gegend kennen, aus kirchlichen Kreisen, Leute, die dort wohnen, die sagten mir, die Vermummten seien von der Camorra ausgesandt worden. Ponticelli wird, wie so viele andere Viertel in Neapel, wie die meisten Viertel in Neapel, vom Camorra-Clans kontrolliert. Und die Gefahr von Zusammenstößen ist immer da, sie ist nicht zu unterschätzen. Auch anderswo, der militante Rassismus wächst.
Weiß man etwas darüber, wohin diese Roma geführt wurden? Sie sagen, die wurden abtransportiert.
Man weiß es eben nicht. Da gibt es immer Ungewissheiten. In Italien weiß man nie, was dann nachher mit den Leuten geschieht. Man weiß es auch nicht, wenn Schwarzafrikaner oder Iraker oder Ägypter nach Italien kommen und dann nachher auf Sizilien landen. In diesen Plätzen für die Ausländer hat es 200 bis 300 maximal Plätze. Es kommen jeden zweiten oder dritten Tag. Wenn die See flach ist, kommen mehr als diese Zahl von Leuten an. Die Leute, die in den Lagern in Sizilien sind, was geschieht dann mit ihnen? Das wird nie genau geschildert. Ein großer Teil von ihnen, So wurde mir erzählt, ich kann es nicht belegen, so wurde mir erzählt, die werden auf die Bahn gesetzt, bekommen für 1-2 Tage ein Entgelt und dann nachher werden sie Richtung Norden geschickt. Für andere, für Ägypter, zumal da gibt es einen Vertrag und die Ägypter nehmen einen Teil ihrer Flüchtlinge dann wieder zurück. Aber ein großer Teil reist dann nachher in den Norden weiter. Noch schwieriger ist es natürlich, dann nachher einen Überblick zu bekommen über jene, die über die grüne Grenze kommen. Das sind 90%. Das sind nicht die Bootsflüchtlinge, die die Mehrheit der Neuangekommenen ausmachen. 90% kommen mit einem Touristenvisa oder normal über die Grenze und bleiben dann einfach in Italien.
Herr Pellegrini, würden Sie, wie einige Soziologen sagen, dass die Roma die Minderheit in Italien sind, die heute am stärksten diskriminiert wird?
Sie sind in der Skala der Abneigung der Italiener ganz nach oben gerückt. Darüber gibt es Untersuchungen. Auch weil sie kaum in normale Arbeitsprozesse integriert sind, nicht integriert werden können und damit auch nicht in die italienische Gesellschaft integriert werden können.
Wenn jetzt Menschen einfach verschwinden, wie Sie sagen, Roma oder An- oder Flüchtlinge in Italien und niemand weiß eigentlich genau, wohin die verschwinden, müsste das ja auch in einem Rechtsstaat eine öffentliche Kritik auslösen, in den Medien zum Beispiel. Wie gehen die auf dieses Thema ein?
Nun, die Medien insgesamt behandeln es als wichtiges Problem, als kaum lösbares Problem, denn der Anteil eben der Roma an der sogenannten Kleinkriminalität ist ja auch hoch. Man könnte durchaus bei der Lektüre von Zeitungen den Eindruck bekommen, es gäbe in Italien weit mehr als nur die 120.000 bis 150.000 geschätzten Roma und Sinti. Und die Zustimmung zu den geplanten Ausschaffungsaktionen von Roma mit rumänischem Pass, geplant von der neuen Regierung, die scheint mir, wenn man hinter den Zeilen liest, stark zu sein, auch in der Presse. Im Übrigen sind die Italiener daran gewohnt, dass ihr Territorium nicht kontrolliert ist. Im Süden sind 3 Regionen eben gar nicht vom Staat kontrolliert. Das sind die Regionen, wo die Camorra, die 'Ndrangheta und Cosa Nostra herrschen. Das heißt also Kalabrien, Kampanien und Sizilien. Aber auch Apulien hat ihre eigene Mafia. Also es ist nicht so, dass das nur die Ausländer betrifft, dass man nicht weiß, wo sie sind.
Nun gibt es offenbar auch Angriffe auf asiatische Ladenbesitzer, auf ein homosexuellen Büro. Gibt es einen neuen Hass gegen alle Andersartigen?
Ja, bis zu einem gewissen Grade. Die konkreten Probleme sind mit der Zunahme der Immigration in den letzten Jahren größer geworden. Und der Staat zeigt sich, wie wir erwähnt haben, als nur sehr begrenzt fähig, wie eben der Fall der Roma dokumentiert, wirklich soziale Integrationsmodelle umzusetzen. Es fehlen dazu auch die Mittel. Die Italiener haben den Eindruck, dass ihre Städte unsicherer geworden sind, weniger wohnlich, schmutziger. Sie machen dafür die Ausländer verantwortlich. Und zunehmend werden natürlich Ausländer auch als Konkurrenten gesehen auf dem Arbeitsmarkt. Die Kaufkraft sinkt, meinen viele, auch weil auf dem Schwarzmarkt Ausländer Hungerlöhne akzeptieren und aus diesem Grunde bevorzugt werden. Es gibt einen Rattenschwanz von Gründen, dass Ausländer weniger Integrationsschwierigkeiten haben, wenn es für alle eine positive soziale Mobilität gibt. Die gab es zum Beispiel in der Schweiz vor 30, 40, 20 Jahren, wenn es aufwärts geht, wenn Einheimische und Ausländer beide darauf hoffen können, dass es ihnen morgen besser und nicht schlechter geht. Wenn diese Aussicht nicht besteht, wie in allen unseren globalisierten Ländern, dann muss man sich nicht wundern, dass die Spannungen in der Gesellschaft zunehmen und Ausländer vom Rassismus bedroht sind.
Es gibt also reale Gründe dafür, dass diese Stimmung schlechter wird. Welche Rollen spielen die politischen Parteien? Tragen sie zu dieser üblen Stimmungsmache bei?
Nun, die Lega Nord hat einige prominente Vertreter, die hin und wieder so daherreden, wie das Rassisten in der Kneipe tun können. Diese Hemmungslosigkeit ist natürlich gefährlich und findet Nachahmer. Insgesamt freilich scheint mir, und da bin ich mit vielen meiner Kollegen nicht einverstanden, ist die Lega nicht als rassistisch zu bezeichnen. Die Lega besteht auf Legalität, sie besteht auf Sicherheit, sie besteht auf einem funktionierenden Staat. Sie will die illegale Immigration so weit wie möglich reduzieren, weil da effektiv ein Problem besteht. In den Nordregionen aber, wo die Lega dominiert, ist der Zufriedenheitsgrad der Immigranten laut Umfragen auch der Caritas weit höher als in allen anderen Regionen. Auch integrierte Ausländer wollen Law and Order. Sie haben kein Interesse daran, dass man sie mit Drogen und Menschenhändlern gleichsetzt. Die extreme Rechte, und da würde ich meinerseits die Alleanza Nazionale von Fini nicht dazu zählen, nicht mehr dazu zählen. Die extreme Rechte hat Sympathisanten, vor allem unter den jungen Fußball-Hooligans. Die kennen zwar den Faschismus und den Nazismus nicht, sie sind zu unbelesen, aber es hat in ihren Reihen viele Schlägertypen. Das ist meiner Ansicht nach die wirkliche Gefahr. Diese Banden muss der italienische Staat unbedingt unter Kontrolle halten, wie natürlich auch die Camorra und die 'Ndrangheta, denn für die beiden kriminellen Organisationen sind nur jene Länder akzeptabel, die sich für ihre kriminell-wirtschaftlichen Tätigkeiten einspannen lassen.
Sie sagen auch, Herr Pellegrini, dass die Linke das Problem eben mit den Roma unterschätzt hat.
Die Linke hat sicher keine Maßnahmen ergriffen, um dieses Problem in den Griff zu bekommen. So wenig wie vor ihr die Rechtsregierung von Berlusconi. Zwischen den Worten und den effektiven Taten gibt es einen großen Graben.
Nun hat Berlusconi ja versprochen, aufzuräumen beim Müll und in der Ausländerfrage. Was ist da zu erwarten?
Und es wird ja erwogen, dass die illegale Einwanderung als Straftat geahndet wird. Das ist so das Signal, das nach außen herausgegeben wird. Die Diskussion läuft, wenn die Gesetzesvorlage dann ins Parlament kommt. In diesen Tagen wird man sehen, ob die Klausel, eine Klausel, die andere europäische Staaten durchaus haben, also illegale Immigration gleich Verbrechen, ob diese Klausel bleibt. In Italien habe ich den Eindruck, würde sie die Ausschaffung der Sans-Papiers, die sich etwas haben zu Schulden kommen lassen, eher erschweren, statt sie zu erleichtern.
Warum?
Jeder, der ein zweites Mal illegal ohne Dokumente Italien erreicht, wenn dann jeder verhaftet würde oder verhaftet werden müsste, dann wüsste man ja nicht, wohin mit ihnen. Es hat keine Plätze in Strafanstalten oder Ausweisungslagern für die geschätzten 500.000 oder 700.000 Illegalen oder vielleicht sogar 1 Million in Italien. Das kann man sich nicht vorstellen. Insofern ist dieser Vorschlag meiner Ansicht nach absurd. Und die italienische Justiz, das wissen wir alle, ist lähmend langsam. Wenn Auszuweisenden nach allen Regeln der langsamen Kunst der italienischen Justiz der Prozess gemacht werden soll, dann würde dies Jahre dauern, bis jemand ausgeschafft werden kann.
In der Schweiz warnt die SVP vor Roma aus Rumänien, wenn die Schweiz der erweiterten Personenfreizügigkeit mit Rumänien und Bulgarien zustimme. Die Schweiz solle sie gar nicht einreisen lassen. Ist das ein Thema, das die Schweiz auch so beschäftigen könnte, wie es jetzt in Italien der Fall ist?
Ja, ich denke schon. Auch wenn die Schweiz kleinräumiger ist und die Kontrolle des Territoriums im Gegensatz zu Italien ja alles in allem gewährleistet bleibt, oder? Aber natürlich würden rumänische Staatsangehörige, also nicht nur Roma, unser Land zu erreichen versuchen, wenn sie den Eindruck bekommen könnten, in der Schweiz sei möglich, was in Italien erschwert wird. Sie könnten also bei uns relativ leicht untertauchen. Wenn sie diesen Eindruck haben, dann werden sie natürlich auch vermehrt versuchen, in die Schweiz zu gelangen. Ernsthafte Kontrollen werden nötig sein zur Identität der Einwanderer, figurieren sie in Strafregistern oder nicht, Kontrollen aber auch über Arbeits- und Wohnmöglichkeiten.
Herr Pellegrini, Sie sagen, Italien hat sein Territorium kaum unter Kontrolle, wichtige staatliche Apparate wie die Polizei und die Justiz funktionieren nur teilweise. Italien hat ein Problem mit der Armut, Sie sind seit vielen Jahren Italien-Korrespondent. Wie wird sich diese Situation in den nächsten Jahren entwickeln?
Nun, die Situation hat sich eindeutig verschlechtert, weil die Mobilität größer ist, weil der Einwanderungsdruck besteht und weil die Polizei und die Justiz ihre Arbeitsmethoden der veränderten Situation nicht angepasst haben. Sie hat sich aber auch verschlechtert, weil das, was man soziale Kontrolle nennt, also Nachbarschaftskontrolle von Leuten, die sich gegenseitig kennen, sie ist zusammengebrochen, während gleichzeitig die Bereitschaft zur Illegalität aller stark zugenommen hat, überall im ganzen Lande.
Wie zeigt sich das?
Wenn Sie in Neapel sind, wenn Sie da auf der Straße promenieren, auch auf einer Hauptstraße, und es hat Polizisten da, und dann kommt Ihnen ein Junge ohne Helm, obwohl es eine Helmpflicht gibt, auf seinem Motorrad entgegen, und er ist auf dem Trottoir. Er riskiert, Passanten da umzufahren. Und die Polizisten stehen da und sagen nichts dazu. Wenn sie das mehrfach erlebt haben, dann wissen sie, was es heißt, diffuse Illegalität. In Italien ist jedermann bereit, in jedem Moment mit Schlichen und Drängen sich gegen einen Staat zu wehren und sich da durchzusetzen, weil er diesen Staat auf der einen Seite für viel zu invasiv hält, für viel zu steuerfreudig. Und die Grenzlinie dann nachher vom kleinen Steuerbetrug zu anderen Illegalitäten, die ist sehr, sehr klein. In der Phase, als ich Italien-Korrespondent wurde, Mitte der 90er Jahre, da gab es keine einzige Firma, auch in Norditalien nicht, die nicht in der einen oder anderen Weise an den Staat Schmiergelder bezahlen musste, wenn sie eine rasche Erledigung ihrer Akten haben wollte. Die Probleme haben sich vielleicht in verschiedenen Bereichen verschärft. Und man hatte eben nach Manipulite, nach der angeblichen Säuberungsaktion, hatte man den Eindruck, dass Italien wieder auf die Schiene gestellt wird und dass ein gewisses Mindestmaß an Regeln respektiert werden würde. Das war nicht der Fall in den letzten 10 Jahren. Eben der Anteil der Korruption ist zum Beispiel gestiegen, die Kontrolle des Territoriums ist nicht besser geworden.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.